Paulus in 2. Korinther 5, beauftragt die Menschen, auf die Gott ihn aufmerksam macht, auf Jesus aufmerksam zu machen. Auf den Gott, der sie mehr als sie ahnen können, liebt. Ganz aktuelle Umfragen besagen, dass mehr als die Hälfte, besagen, dass die meisten Menschen in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, ein hochgradiges Interesse an geistlichen, spirituellen, religiösen, transzendenten Dingen haben. Es gibt Millionen in unserem Land, die bewusst oder weniger bewusst auf der Suche nach Gott sind. Hunderttausende, die jedes Jahr Wallfahrten machen. Nach Lourdes, nach Assisi oder wie dieser Kämmerer nach Palästina. Auch weil Harpe Kerkeling das vorgemacht und ein Buch darüber geschrieben hat. Viertausend Kilometer ist dieser Kämmerer hin und zurück unterwegs. Mit einer Kutsche, tagelang durch die Hitze des vorderen Orients. Und Gott, der Schöpfer und Herr des ganzen Universums, sieht ihn. Sieht diesen Einzelnen. Und bemüht eigens einen Engel, um Philippus zu ihm zu schicken. Und nun sagt uns Gott in diesem Bibeltext, dass er so gerne, wie durch Philippus, auch durch dich und mich Wunderbares tun möchte. Uns durch seinen Heiligen Geist führen möchte zu Menschen in unserer Umgebung, die ihn suchen, weil er sie sucht. Liebe Freunde, Gott hat etwas vor mit uns. Gott möchte dich und mich gebrauchen in dieser Welt, wie diesen Philippus auch. Gott bahnt etwas an in unserem Leben, fädelt auch mit dir und mir etwas ein, damit Menschen durch uns zu ihm zurück nach Hause kommen. Auch und gerade durch Progress Ende dieses Monats. Lasst uns das von Gott erbitten und erwarten. Unsere Seh- und Hörorgane zu Gott hin auf Empfang stellen. Im Glauben Ausschau halten nach diesen Menschen, damit Gott sie uns zeigen kann und damit wir wie dieser Philippus Zeugen seines Wunderwirkens werden. 4000 Kilometer, fast 4000 Kilometer ist dieser Kämmerer unterwegs und nun ist er angekommen bei Gott. Und zieht seine Straße mit zuvor nie gekannter Freude weiter mit Gott. Und wird zum Gründer der ersten Gemeinde in Äthiopien, wo heute gerade gegenwärtig große Erweckungen stattfinden, Hunderttausende zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das alles auch und vor allem, weil dieser Philippus aufmerksam war für die Fingerzeige Gottes in seinem Leben. Hörte und tat, was Gott auf den unterschiedlichsten Kanälen zu ihm sprach. Gott schenke es uns, dass wir alle uns auch immer öfter von Gott ansprechen und gebrauchen lassen. Dazu segne Gott sein Wort an uns. Amen. Einen ganz frohen und von Gott gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen und euch. Der Bibeltext für meine heutige Predigt steht in 1. Korinther 1, Vers 18. Dort schreibt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. das Wort, die Nachricht vom Kreuz, der Bericht vom Sterben des Jesus Christus am Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz macht das Zentrum unseres christlichen Glaubens aus. Und wir tun in der gegenwärtigen Passionszeit gut daran, uns bewusst zu machen, wie ungeheuerlich dieses Wort vom Kreuz ist. So, dass Eltern vor einigen Jahren gegen das Kreuz im Klassenraum ihres Kindes vor Gericht geklagt haben, weil sie nicht wollten, dass ihr Kind ständig an das furchtbare, scheußliche Geschehen einer Kreuzigung erinnert wurde. Wir leben längst hier in Europa in einer nachchristlichen Zeit, die das Kreuz, die Botschaft vom Sterben Jesu am Kreuz, als Zumutung, als Gipfel der Unvernunft und Unmenschlichkeit empfindet, als den Wahnsinn des Christentums. Den Wahnsinn des Christentums, so hat der Philosoph Friedrich Nietzsche das Kreuz, die Nachricht vom Kreuz genannt. Und nicht wahr? Gott leidend und sterbend am Kreuz? Ungöttlicher, dümmer kann man sich doch Gott gar nicht vorstellen, oder? Eben darum hat man den Gekreuzigten schon in frühchristlicher Zeit, schon im ersten Jahrhundert, mit einem Eselskopf dargestellt. An Gott zu glauben, macht doch logischerweise nur dann Sinn, wenn Gott, wenigstens Gott, nicht endlich, nicht sterblich ist. Gott kann doch nicht sterben. Ein Gott, wenn er wirklich Gott ist, lässt höchstens sterben. Leiden, sterben, ist eines Gottes absolut unwürdig, mit dem Glauben an Gott unvereinbar. Darin sind sich jedenfalls religionsphilosophisch denkende Menschen und zum Beispiel auch Moslems und Hindus einig. Gott ist souverän und allmächtig. Er ist über alles erhaben und überlegen und er ist unveränderlich. Gott ist, wie der griechische Philosoph Aristoteles gelehrt hat, der unbewegte Beweger. Der unbewegte Beweger, der alles Geschehen im Universum bewegt und sich selbst durch nichts bewegen lässt. Was wäre das denn auch für ein Gott, an den wir Menschen herankämen? Den wir bewegen, den wir beeinflussen könnten, dem wir kleine Menschen gar etwas antun könnten. Was wäre das denn für ein Gott? In der Tat, für jeden, der aus seiner religionsphilosophischen Logik heraus schon von vornherein zu wissen meint, wie Gott sein muss, wenn er Gott sein will, ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Aber für uns ist es das Kernstück unseres Glaubens an Gott. Warum? Schon weil wir Menschen uns diesen Gott im Unterschied zu allen anderen sogenannten Göttern so nie wünschen, so nie ausdenken könnten und würden. Weil dieser am Kreuz so erbärmlich Leidende, dieser gekreuzigte Gott, so göttlich anders ist als alles, was wir Menschen uns unter einem Gott vorstellen und vorstellen können. Und das beginnt schon damit, dass dieser Gott am Anfang beschließt, nicht fernab hoch droben, jenseits erhaben und für sich zu bleiben, sondern sich ein Gegenüber. Menschen zu schaffen, die ihm ebenbildlich sind. Philosophisch betrachtet ist schon das ein Unding. Ist dieser Gott sich selbst nicht genug? Er will ein Gegenüber. Die Bibel sagt nicht, dass er es braucht, aber er will es. Er hat Freude daran. Und das ist eine ungeheure Würde. Zum Gegenüber, zum Gesprächs- und Geschichtspartner Gottes, zu Gottes Du bestimmt und geadelt zu sein, das ist eine ungeheure Würde für dich und für mich, für uns Menschen. Und Gott wollte keine bloßen Spielzeuge, keine willenlosen Marionetten, sondern hat uns zu seinen Ebenbildern geschaffen, uns Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit zugestanden. Mit der Schöpfung ging Gott mit uns Menschen eine echte Geschichte ein. Und eine Geschichte ist in ihrem Ausgang offen. Oder es ist keine wirkliche Geschichte. Auch das, philosophisch betrachtet, wieder ein Unding. Dieser Gott geht damit ja ein Risiko ein. Eine Geschichte kann schief gehen, kann auch schief gehen. Der allmächtige Gott, der eine wahre und wirkliche Gott, wie uns in die Bibel beschreibt, gibt mit der Schöpfung von uns Menschen etwas aus seiner Hand, schränkt sich selbst in seiner Freiheit und Allmacht ein, damit sein Geschöpf, damit du und ich für sich sein, frei sein kann. Mit anderen Worten, Gott hat dich und mich aus Liebe gewollt und geschaffen. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Und weil er die Liebe ist, deshalb wollte und will er nicht sein ohne dich und mich. Und Liebe heißt, den Geliebten den anderen freigeben, ihn nicht dominieren, manipulieren, gängeln, sondern den anderen als anderen wollen, bejahen, lieben. Als Schöpfer Gott, der wesenhaft Liebe ist, ruft Gott sich ein Gegenüber, ein Du ins Leben, um es zu lieben. Liebe will lieben. Wir, du und ich, sind geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Geschaffen, weil Gott dich und mich lieben will. Das ist der Beginn der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Liebe will lieben. Gegenliebe des Geliebten, wie wir Menschen. Und so macht sich die Liebe Gottes auf die Suche nach Gemeinschaft mit dem Geliebten. Gott sucht ihn im Garten Eden, ruft: Adam, das heißt Mensch, wo bist du? Aber der Geliebte verweigert sich der Liebe Gottes. lehnt die Liebe seines Schöpfers, dem er sich und sein Leben verdankt, ab. Er will für sich sein, als Mensch selbst sein wie Gott. Was die Bibel in den ersten Kapiteln über Adam berichtet, das berichtet sie über uns alle. Adam, das ist nicht nur ein Mensch, sondern zugleich der Mensch, der nicht will, dass Gott Gott ist. Als Geschöpf Gottes Gott nicht verantwortlich sein will und darum auf den Ruf Gottes nicht antwortet, das Liebeswerben Gottes unbeantwortet lässt bis heute. Man muss sich das einmal deutlich machen. Das Liebeswerben Gottes um uns Menschen geht schief. Es misslingt. Und dass Gott das in seinem Wort auch noch so unumwunden zugibt, ist das nicht ungeheuerlich? Gottes Wort sagt in 1. Mose 6, Vers 5, und als Gott sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Denken und Begehren in ihrem Herzen nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Reue heißt doch, dass jemand zugibt, dass er etwas falsch gemacht hat. Oder zumindest einsieht, dass da etwas richtig schief gelaufen ist. Und genau das sagt Gott in seinem Wort von sich. Und legt noch nach im nächsten Vers, 1. Mose 6, Vers 6. Es reute ihn und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Gott muss souverän und überlegen über alles erhaben sein. Ein Gott nach unseren menschlichen Vorstellungen müsste mit dem Hammer draufschlagen oder sich zumindest enttäuscht, entzürnt abwenden von denen, die sich von ihm abwenden. Seht doch zu, wie ihr zurechtkommt. Macht doch euren Kram allein. Aber der wahre und wirkliche Gott ist Liebe. Nimmt die Freiheit seiner Menschengeschöpfe total ernst. Unternimmt den unglaublichen Versuch, jeden Menschen einzeln davon zu überzeugen, dass er ihn liebt. Jeden Menschen einzeln davon zu überzeugen, dass er ihn liebt. Ein unglaublicher Versuch. Und zu diesem Zweck entwirft Gott einen Plan, wie er seine Menschengeschöpfe für sich zurückgewinnen will. Einen Plan für eine sogenannte, so nennt das die Bibel, Heilsgeschichte. Nämlich, Gott erwählt sich zunächst bestimmte Menschen zu Werkzeugen aus, macht sich ihnen bekannt, persönlich bekannt, um sich zu durch sie dann allen Menschen bekannt zu machen, um seine Botschaft an alle Menschen durch bestimmte Menschen zu streuen, zu distributieren. Und so wählt Gott den Weg über Abraham, Isaak und Jakob, den Weg über das Volk Israel. Diesem kleinen Volk im Nahen Osten offenbart Gott sich, gibt ihm seine Gebote, die 10 Gebote und noch andere. Seine Anweisungen für ein gelingendes Leben. und schließt mit diesem kleinen Volk im Nahen Osten einen Bund. Er, der alleinige und wirkliche Gott, will Israels Gott sein und Israel soll sein Volk sein. In Gemeinschaft mit ihm leben, damit an Israel allen Menschen offenbar wird, dass er der eine wirkliche Gott und Schöpfer und Herr aller Dinge ist. Das ist der Plan. Aber auch dieser Heilsplan Gottes scheitert. Israel hält sich nicht an Gottes Gebote und bricht den Bund mit Gott wieder und wieder. Und dann schickt Gott über Jahrhunderte hin seinem Volk wieder und wieder Boten, Propheten, die sein Volk, die Israel, in seinen Bund mit Gott zurückholen sollen. Doch alle Bemühungen Gottes, alle Bemühungen der Liebe Gottes um sein Volk fruchten nicht. Fruchten nicht. Ein Gott, der in seinen Liebesbemühungen um seine Geschöpfe scheitert. Nicht einmal die, in deren Mitte er sich immer wieder offenbart, in deren Mitte er immer wieder Beweise seiner Liebe deutlich werden lässt. Nicht einmal die kann Gott mit seiner Liebe für sich zurückgewinnen. Die von dem gesandten Boten weisen sie genauso zurück, wie sie ihn zurückweisen, ihn abweisen. Die meisten dieser von Gott gesandten Propheten schlagen sie tot. Und es zeigt sich, dass ein Bund Gottes mit uns Menschen, der darauf setzt, dass der menschliche Partner auch nur ein Mindestmaß an Bedingungen erfüllt, in der tausendjährigen Geschichte Gottes mit Israel gescheitert ist. Es zeigt sich, dass ein Bund Gottes mit uns Menschen, der darauf setzt, dass wir auch nur ein Mindestmaß an Bedingungen erfüllen, scheitert. Und natürlich stellt sich da wieder die Frage, kann ein Gott, der sich das bieten lässt, Gott sein? Macht er sich nicht lächerlich, wenn er jetzt nicht draufschlägt? Oder sie mindestens gründlichst alle zur Rechenschaft zieht? Macht er sich nicht lächerlich? Statt draufzuschlagen, tut Gott jetzt etwas, was ungöttlicher nicht mehr sein kann. Geradezu als der Gipfel der Dummheit erscheinen muss. Die Bibel schildert das in einem Gleichnis, das Jesus erzählt in Matthäus 21, Vers 33 so. Da war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, verpachtete diesen Weinberg an Winzer und zog außer Landes. Und als dann die Erntezeit kam, schickte er Boten zu seinen Winzern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinberges einzuholen. Doch die Winzer nahmen seine Boten. Die ersten schlugen sie, die zweiten töteten sie, die dritten steinigten sie. Und dann schickt dieser Gutsbesitzer nochmals Boten zu seinen Winzern, mehr als zuvor. Und auch mit diesen Boten machen die Winzer das Gleiche. Und zuletzt sendet der Gutsbesitzer seinen Sohn zu diesen Winzern und denkt, vor meinem Sohn werden sie Achtung, Respekt haben. Doch als die Winzer den Sohn sehen, sagen sie zueinander, das ist der Erbe. Wenn wir ihn umbringen, wird der Weinberg uns gehören. Und so nehmen sie den Sohn des Weinbergsbesitzers, stoßen ihn zum Weinberg hinaus und bringen ihn um. Ende des Gleichnisses. Man muss sich das einmal vorstellen. Dieser Weinbergbesitzer schickt nicht etwa Polizisten oder ein Söldnerkommando hin, um dem unverschämten Treiben in seinem Weinberg ein Ende zu machen. Nein, bis zuletzt versucht er es im Guten. Schickt seinen Sohn zu ihnen, hofft, dass sie sich durch ihn zur Besinnung bringen lassen. Liebe Freunde, Hand aufs Herz. So etwas macht man doch nicht. So etwas macht doch kein Mensch. Aber so etwas macht Gott. Der eine, wahre, wirkliche, nicht auszudenkende Gott. Der macht so etwas. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab in den Tod am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kein vernünftiger Mensch würde so etwas von einem Gott auch nur zu denken wagen. Dass Gott sich das in seinem Weinberg bieten lässt. Dass Gott ein solches Risiko eingeht, seinen einzigen Sohn dorthin schickt und das Leben seines Sohnes dabei aufs Spiel setzt. Nicht wahr? Die große Frage lautet doch, warum in aller Welt macht Gott das? Und darauf gibt es nur eine einzige Antwort. Eine einzige Antwort. Weil Gott die Liebe ist. Nicht irgendeine Liebe, sondern Agape-Liebe, so sagt es die Bibel. Die absolut vollkommene, selbstlose, bedingungslose, nur in Gott. Nur in ihm zu findende Liebe. Diese Liebe, diese Agape-Liebe ist sein Wesen. Sie ist seine Stärke und seine Schwäche. Und seine Schwäche. In 2. Korinther 13, Vers 4 steht der ungeheuerliche Satz, dass Jesus, der Sohn Gottes, wörtlich übersetzt, aus Schwachheit, aus Schwäche gekreuzigt worden ist. Die Liebe Gottes ist seine Schwäche. Denn wo die Liebe Gottes abgewiesen, auch wo die Liebe Gottes mit Füßen getreten wird, da geht sie nicht weg. Da schlägt sie nicht zurück. Da geht die Liebe Gottes ins Leiden. Ins Leiden um den Geliebten. In den Schmerz am Kreuz. Verstehen wir das? Wer liebt? Wirklich liebt, schlägt nicht zurück, ist dem Geliebten immer unterlegen, auch in der Ehe. Jeder 13-jährige Junge kann über Gott lachen. Jedes 13-jährige Mädchen seine Witze über Gott machen. Und Gottes Liebe lässt sich das bieten. Schlägt nicht zurück, und sie kann auch nicht vergewaltigen. Das ist die Schwäche. Aber auch die unbesiegbare Kraft dieser Liebe. Dass sie niemals aufgibt, dass sie nicht locker lässt, dass sie nie aufhört zu lieben, dass sie wortwörtlich nicht tot zu kriegen ist. Ihn, Jesus, können sie ans Kreuz schlagen und töten, seine Liebe nicht. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, betet er noch sterbend am Kreuz für seine Mörder. Die Liebe Gottes gibt den Geliebten frei, aber sie gibt ihn niemals auf. Warum? Gott bringt das nicht über sein Herz. Er bringt das nicht über sein Herz. In Jeremia 31, Vers 20 sagt Gott dieses erschütternde Wort: Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich deiner erbarmen muss. Dieses auch die, die ihn ablehnen, auslachen, verspotten, erzürnen, lieben müssen, weil Gott voller Liebe ist. Das ist sein Herz und das ist sein Schmerz. Und liebe Freunde, nun frage ich uns, wollen wir Gott das im Ernst zum Vorwurf machen? Nicht wahr? Wenn Gott kommen würde, wie die Diktatoren und Tyrannen kommen, mit Polizei und Militär und uns zum Glauben und Gehorsam ihm gegenüber zwingen würden, dann würden wir sagen, das ist ein Gott, der setzt sich durch in dieser Welt. Aber nun ist Gott kein Gott der Gewalt und Machtausübung, sondern Liebe. Und darum wird Gott nie bereit sein, mit anderen Mitteln um deine und meine Gegenliebe zu werben, als mit seiner Liebe. Die Hände des Gekreuzigten werden dich nie schlagen. Nie. Liebe kann nicht vergewaltigen. Die Liebe Gottes zwingt uns nicht, an ihn zu glauben. Sie zwingt uns nicht, ihn unsererseits zu lieben. Sie wirbt um unser Herz, um unsere Liebe. Und ihre Stärke ist, dass sie bereit ist, in diesem Ringen um uns auch an uns zu leiden. Ihre Stärke ist, dass sie uns Menschen mit all unseren Fehlern und Sünden leiden kann. Die Liebe Gottes kann dich leiden. Das hat sie am Kreuz bewiesen. Gewiss, das ist nicht der Gott der Philosophen, der unbewegte Beweger, der fernab droben über Weltall thront. Das ist der eine wirkliche, nicht auszudenkende Gott, den deine und meine Sünden beladen haben mit dem Kreuz.